Herzlich willkommen bei Foundress, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Carina Sopp. Ich bin Professorin für Entrepreneurship und Steuerlehre an der TU Bergakademie Freiberg.
Heute zu Gast ist Sandra Falkner. Sandra hat zusammen mit Claudia Bergerow das österreichische Unternehmen Alpengummi gegründet und damit einen innovativen Kaugummi entwickelt. Alpengummi basiert auf einer natürlichen Kaumasse, der mit Hilfe eines besonderen Verfahrens, der Pecherei, gewonnen wird und ist damit eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Kaugummis. Die Idee von Alpengummi hatten die Gründerinnen während einer gemeinsamen Lehrveranstaltung. Anfangs ging es dabei nur um eine Innovation im Forstsektor, die jedoch rasch zu einer echten Geschäftsidee heranwuchs. Nach einem Auftritt bei der österreichischen Fernseh-Investmentshow 2 Minuten 2 Millionen und einer erfolgreich absolvierten Crowdfunding-Kampagne zeichnet sich das Gründerinnen-Team bereits jetzt mit einem großen Erfahrungsschatz auf dem Weg zum eigenen Unternehmen aus. Bei unserem Treffen in Wien hat mir Sandra nicht nur von den Höhen und Tiefen im Finanzierungsprozess berichtet. Beeindruckend waren ihre Erzählungen dazu, wie sie selbst mit dem Unternehmen gewachsen ist und bei schwierigen Entwicklungen immer wieder neu in den Lernprozess hereingefunden hat. Los geht's mit Sandra Falkner. Im Jahr 2016 hast du, Sandra, mit deiner Mitgründerin Claudia Bergerow begonnen, einen Kaugummi zu entwickeln, der zu 100% aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen besteht. Mittlerweile vertreibt ihr diese natürliche Kaumasse unter dem Namen Alpengummi. Ich freue mich, dass du heute über dieses Unterfangen mit mir sprechen wirst. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
Dankeschön für die Einladung.
Erzähl mal bitte zu Beginn, wie seid ihr auf diese Idee zu Alpengummi gekommen und wie ist dabei das Gründerinnen-Team aus dir und aus Claudia entstanden?
Also die Claudia und ich, wir haben uns während unserem Studium kennengelernt. Wir haben ein duales Masterstudium der Umweltwissenschaften absolviert, wobei wir das erste Jahr an der Uni Kopenhagen verbracht haben, wo wir uns eben auch kennengelernt haben. Und im zweiten Jahr waren wir auf der Universität für Bodenkultur in Wien. Und dort ist auch tatsächlich die Idee von Alpengummi entstanden. Also wir hatten eine gemeinsame Lehrveranstaltung über Innovationen im Forstsektor. Da ging es darum, mit einem Produkt aus dem Wald aufzukommen, also einen Businessplan zu schreiben über eine fiktive Idee mit einem Rohstoff aus dem Wald. Und so sind wir quasi auf den Rohstoff Harz gestoßen und sind eigentlich drauf gekommen, dass wir da recht wenig nur wussten darüber. Weil es gab und gibt natürlich viele Produkte aus zum Beispiel Holz oder Pilzen, was auch sehr, sehr spannend ist heutzutage auch, wo es auch einige Startups jetzt schon gibt. Marmeladen, Beeren, wie auch immer. Also es gibt schon einige Rohstoffe, sage ich mal, die interessant sind, aber das Baumharz hat uns dann eben am meisten fasziniert. Und so sind wir dann in die Recherche gegangen und haben auch herausgefunden, dass der allererste Kaugummi auch aus Fichtenharz und Bienenwachs gemacht war. Das war so im 18., 19. Jahrhundert in den USA, hat es einen gegeben, der halt eben diesen Kaugummi aus nur nachwachsenden Rohstoffen entwickelt hatte, und auf dessen Wurzeln möchten wir da ein bisschen zurückgreifen, weil heutzutage leider die Mehrheit der Kaugummis eben aus synthetischen Rohstoffen bestehen, also aus Plastik gemacht werden und meist noch künstliche Süßungsmittel, künstliche Aromen, Weichmacher, Farbstoffe, alles mögliche enthalten, die alles andere als gesund sind für einen selbst und für die Umwelt.
Und dann hat euch der fiktive Businessplan und die Idee daran so begeistert, dass ihr gesagt habt, dann nehmen wir das in die Hand. Eigentlich war also Umwelt mit dem Studium der Umweltwissenschaften das gar nicht das Ziel, sich selbstständig zu machen. Zumindest nehme ich an, dass das nicht euer ursprüngliches Ziel war. Und jetzt betreibst du Alpengummi oder mittlerweile firmiert das Unternehmen unter dem Namen Bergwalde GmbH als Vollzeitprojekt oder verfolgst du parallel noch weitere berufliche Ziele, die dann mit dem eigentlichen Studium Umweltwissenschaften noch einhergehen?
Also Die Idee entstand, wie gesagt, während einer Lehrveranstaltung, wo wir eben noch studiert hatten. Also wir hatten dann auch nach Beendigung dieser Lehrveranstaltung angefangen, an der Rezeptur gleich weiterzuarbeiten, weil wir halt unseren Businessplan schon fertig hatten und dachten, okay, das ist so toll, müssen wir probieren, ob das wirklich funktioniert, ja, so einen Kaugummi zu entwickeln. Das heißt, wir hatten damals beide noch während des Studiums angefangen, an Alpengummi zu arbeiten, haben dann beide abgeschlossen und machen das jetzt mittlerweile eben Vollzeit. Und ja, vielleicht, wenn es irgendwann mal wieder ausgeht, könnten sich noch überlegen, vielleicht noch was zu studieren. Ich persönlich würde vielleicht zur Forstwirtschaft tendieren, weil ich mich selber mit, also jetzt natürlich durch das Projekt und das Produkt Alpengummi sehr viel angefangen habe, mich mit Wäldern und nachwachsenden Rohstoffen und so weiter zu beschäftigen. Aber da wäre es einfach vielleicht noch schön, sich ein bisschen mehr auszukennen, aber das ist einfach jetzt noch nicht möglich, sage ich jetzt mal, mit dem Workload.
Ja. Ja, du sprichst es an, du bist sicherlich sehr, sehr stark gebunden im Moment. Also du sagst, das ist jetzt dein Vollzeitprojekt und deine Mitgründerin Claudia ist gerade erst Mutter geworden, vor wenigen Monaten. Jetzt ist dein zeitliches Engagement für die Gründung besonders hoch. Wie schaffst du es jetzt, die Prioritäten zu setzen? Okay, das Forstwirtschaft und das Studium müssen jetzt mal einen Moment warten. Aber auch abseits dessen kann ich mir vorstellen, dass deine Tage unheimlich voll sind.
Ja, also das Erste, was jetzt den Tagesablauf bestimmt, sind natürlich die Kunden. Also wir haben laufende Kundschaft, wir haben einerseits Privatkunden über einen Onlineshop, aber auch Händler, die unser Produkt wiederverkaufen und die Bestellungen müssen halt mal rausgehen. Das ist mal das Wichtigste. Und halt, um diese Bestellungen machen zu können, brauchen wir die Produktion. Wir haben jetzt gerade die Produktion umgestellt. Wir hatten bis vor kurzem noch alles händisch in einer Produktionsküche hergestellt, haben aber Anfang des Jahres größere Maschinen angeschafft und deswegen die Produktion eben auf die auch umstellen müssen. Das heißt, das ist mal so die Vorkondition für das, dass die Bestellungen überhaupt rausgehen können. Das heißt, da muss ich natürlich schauen, sind genug Rohstoffe da, wie lang hält mir das Produkt, wann muss ich nachbestellen, wie ist die Logistik, weil das ist natürlich, kommt natürlich dann auch mit, wie kommt das Ganze zum Endkunden oder zum Händler.
Ja, du beschreibst jetzt eigentlich alle Elemente deines Unternehmens, du kümmerst dich um alles zusammen. Ja, wie kriegst du das bewerkstelligt? Hast du da eine bestimmte Organisationsstruktur? Jetzt lastet so viel auf dir.
Naja, also, natürlich schaue ich halt, wie ich das alles unter einen Hut bringe. Natürlich brauche ich da meinen Kalender und einen Plan. Ich muss auch sagen, dass mir meine Familie auch sehr viel hilft und mein Freund und auch sonst ein paar Partner dabei sind, die auch jetzt, wo es eben gerade so viel los ist, da sehr unter die Arme greifen und ja, ohne die wäre es natürlich auch nicht machbar, das Ganze.
Das heißt, du kannst auf Unterstützung zurückgreifen.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist dankbar. Ja, jetzt hast du gerade angesprochen, den Umstieg auf die maschinelle Produktion. Das Ganze muss ja erstmal finanziert werden, dass ihr die Maschinen habt, um da umsteigen zu können. Und für die Finanzierung von eurem Projekt, da habt ihr zwei, also du hast das zusammen mit Claudia, habt ihr verschiedene Wege beschritten. Unter anderem wart ihr zu Gast in der Fernsehshow 2 Minuten 2 Millionen. Wie hast du den Auftritt dort empfunden? Ja, war dort zu Gast, um da die Investitionen vielleicht finanzieren zu können über Business Angel?
Also es war natürlich eine sehr spannende Situation, weil wir noch nie bei so einer Fernsehshow mitgemacht hatten. Natürlich waren wir auch etwas nervös, aber wenn es eben darum geht, unser Produkt vorzustellen, für was wir halt brennen, ist es dann wieder doch nicht so schwierig. Also natürlich muss man seine Sätzchen irgendwo auswendig kennen, aber dann, wenn man dann natürlich selbstbewusst dahinter steht, dann geht das schon. Und ich glaube, sie ist ganz gut gelaufen. Wir haben eigentlich erreicht, was wir erreichen wollten. Aber natürlich...
Ja, ihr habt das Angebot ja nicht angenommen. Ihr habt ein Angebot bekommen, habt es aber dann nicht genutzt, sondern euch für eine Alternative entschieden. Mhm. Seid ihr damit jetzt im Nachhinein zufrieden? Also ihr habt euch umorientiert, habt dann statt eben der Finanzierung über die TV-Show euch entschieden, eine Crowdfunding-Kampagne auf den Weg zu bringen, die jetzt gerade erst vor kurzem erfolgreich abgeschlossen wurde. War das der richtige Schritt? Oder wäre es doch besser gewesen, das Angebot anzunehmen?
Nein, auf jeden Fall war das der richtige Schritt, weil das eben so war, wie wir es uns eben gedacht hatten und geplant hatten. Als wir da bei 2 Minuten 2 Millionen waren, war das Produkt ja noch nicht mal in den Läden. Also das war wirklich ganz, ganz early stage. Und das war uns, um ehrlich zu sein, auch doch etwas zu früh noch, um so viele Anteile herzugeben von unserer Firma. Also wir hatten zum Glück auch ein paar Förderungen bekommen, von einerseits von der Wirtschaftsagentur Wien, für die Maschinen auch, andererseits vom AWS. Und die Crowdfunding-Kampagne war quasi so dann die Gegenfinanzierung zu der Wirtschaftsagenturförderung für die Maschinen, die wir bekommen hatten. Und das war natürlich ein tolles Tool, was man nutzen kann, vor allem wenn man ein Produkt hat, das an den Endkunden auch geht. Mhm. Also das wirklich für Leute da draußen privat interessant ist. Wenn man ein Produkt hat, was leicht zu kommunizieren geht. Also manche Businessmodelle sind ein bisschen komplizierter. Da ist dieses Tool vielleicht nicht so sehr geeignet. Aber dadurch, dass unser Produkt doch eher leicht zu erklären ist, glaube ich, hat man schon Vorteile, wenn man das Tool der Crowdfunding-Kampagne nutzt.
Mhm, dann ist das ein Erfolgsfaktor für diese Crowdfunding-Kampagne gewesen, dass es ein erklärbares Produkt ist, was sich an den Endverbraucher richtet. Aber glaubst du, dass die Teilnahme an der TV-Show sich auch positiv ausgewirkt hat auf den Erfolg der Crowdfunding-Kampagne, oder ist das unabhängig voneinander?
Könnte sein. Ich meine, es ist jetzt ein Jahr später gewesen. Mhm. Also zeitlich gesehen vielleicht nicht so nah, aber dadurch, dass wir durch die Show und auch durch andere Fernsehausstrahlungen und Zeitungsartikel und so weiter schon medial präsenter waren und die Leute uns schon kannten, das glaube ich schon auch, dass das ein großer Faktor ist, warum sie auch so gut gelaufen ist, weil das Netzwerk schon da war, weil die Leute das Produkt schon kannten und das fördern wollten, dass wir jetzt ein bisschen größer in die Produktion gehen können. Und außerdem hatten wir für die Crowdfunding-Kampagne ein neues Produkt auf den Markt gebracht, also das ist jetzt unsere neue Sorte Alpengummi Wacholder. Genau, also ich glaube schon, dass das auch ein Faktor war, warum es gut gelaufen ist.
Und mit den Mitteln aus der Crowdfunding-Kampagne seid ihr jetzt eben umgestiegen auf die maschinelle Produktion, habt euch 2 Maschinen angeschafft. Das wirkt sich auch auf euren gesamten Prozess aus, aber letztlich ist ja nicht nur ein Ziel, von Alpengummi zu wachsen, wenn ich das an deinen Intentionen richtig wahrgenommen habe, sondern ihr versucht jetzt mit dieser Herstellung von dem, also eigentlich relativ innovativen Produkt, einem bereits zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO ernannten Gewerk zu einer Wiederauferstehung zu verhelfen, und zwar der Pecherei. Welche Bedeutung kommt der Pecherei in der Produktentwicklung zu und wie lässt sich das jetzt mit dem maschinellen Produktionsverfahren vereinbaren? Bleibt es trotzdem noch dabei oder geht das verloren?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist ja auch einer der Hauptinhaltsstoffe von unserem Kaugummi, das Baumharz. Und uns ist einerseits wichtig, dass die Rohstoffe aus der Region kommen, was ja beim Harz gegeben ist. Also dieses Baumharz kommt von niederösterreichischen Schwarzföhren.
Pecherei ist das Gewinnen von Harz.
Genau.
Also das ist das Verfahren. Okay.
Genau. Und das ist so die Essenz unseres Kaugummis eigentlich. Also das werden wir nicht jetzt aufgrund der Produktion irgendwie vernachlässigen oder wie auch immer.
Weil es an einem späteren Schritt erfolgt, die maschinelle Produktion.
Genau, genau. Mhm. Also zuerst muss man ja das Harz mal gewinnen, und das funktioniert eben durch dieses Handwerk der Pecherei. Also da wird die Rinde, die äußere Rinde entfernt, es werden so Lachten gesetzt, wo dann das Harz in einen Becher rinnen kann, und dieser Becher wird dann immer wieder ausgeleert. Man muss schauen, dass die Poren immer offen bleiben, damit der Harzfluss auch weiterhin gewährleistet ist, weil der Baum das natürlich verschließen möchte mit dem Harz. Und dieses Wissen, wie das funktioniert, das ist eigentlich ein jahrhundertealtes und ist mittlerweile wirklich natürlich ausgereift durch die Zeit, und die Handvoll Pecher und leider keine Pecherinnen. Früher hat es schon welche gegeben, aber heutzutage kenne ich persönlich keine. Die wissen genau, wie das geht, dass der Baum auch weiterhin da leben kann und das nicht schädlich ist für den Baum. Natürlich wird das Wachstum ein bisschen eingeschränkt und verlangsamt, aber Pechbäume werden auch hunderte Jahre alt. Also nur, weil sich manche der Hörerinnen auch vielleicht fragen, ob das irgendwie schädlich ist für den Baum oder für das Ökosystem. Ja. Mhm. Deswegen gehe ich da drauf ein.
Das Wachstum der Bäume und nicht das ökonomische Wachstum. Ich dachte auch an die Skalierbarkeit von einem Geschäftsmodell.
Ja, natürlich das auch. Also unsere, ein schönes Ziel von uns wäre ja, dass dieses Handwerk eben nicht in Vergessenheit gerät und es auch immer mehr Leute gibt, die dieses Handwerk auch ausüben wollen. Also wir kommen da von einer Nische, sage ich jetzt mal, von der BOKO, wo es halt schon auch um Landwirtschaft geht, Land- und Forstwirtschaft. Und wir kennen auch einige Studenten, leider keine Studentinnen.
Aber auch noch zur Klärung, BOKO, die Universität für Bodenkultur in Wien.
Genau. Mhm. Die fokussiert eher auf Landwirtschaft, Agrar, Forstwirtschaft und so weiter. Und da gibt es auch mittlerweile junge Leute, die dieses Handwerk wieder lernen wollen. Und das ist schon sehr motivierend für uns, dass wir irgendwie da mit dabei sein können, auch dieses Handwerk zu unterstützen und ein bisschen mitzuhelfen, dass das nicht in Vergessenheit gerät und weiterhin ausgeführt wird.
Ja. Und da bringst du dann auch eine sehr große Expertise mit, gerade in diesem Fachwissen rund um die Produktion. Mhm. Aber die Gründung erfordert ja noch viel mehr daneben. Und als Studentin, die ihr beide seid, also ich glaube ja auch du, der Umweltwissenschaften, war es sicher nicht immer leicht, sich mit diesen andersartigen, gründungsspezifischen Themen, eher betriebswirtschaftlichen Themen zu beschäftigen. Was hat euch dabei geholfen bei der Umsetzung des Gründungsvorhabens? Worauf konntet ihr zurückgreifen?
Also wir hatten durch die Förderprogramme, in denen wir waren, recht viel Unterstützung bekommen zu allen möglichen Themen eines Unternehmens. Und natürlich ist es, wenn man nicht von Betriebswirtschaft studiert hat oder egal welches Feld oder Lebensmitteltechnologie, also im Endeffekt müssen wir irgendwo alles vereinen. Ja? Mhm. Und man ist irgendwie so einer, der... Ja, ich glaube, das Hauptding ist, dass man einfach motiviert ist, zu lernen. Und das sind wir beide. Und dadurch denke ich, dass wir auch mittlerweile so weit gekommen sind, weil es ist klar, dass man nicht alles wissen kann. Aber man muss halt ein gewisses Maß an Motivation mitbringen, dass man das Ganze eben lernt. Und wenn man die Unterstützung hat, was wir bekommen haben, wo ich sehr froh drüber bin, dann kann man das auch irgendwie hinbekommen.
Beschäftigst du dich mittlerweile gerne mit diesen Themen, den betriebswirtschaftlichen Aspekten? Oder was machst du am liebsten? Du hast ja so viele Teilaspekte von den gesamten Prozessen aufgezählt.
Ich glaube, am liebsten, also am meisten gefällt mir der Mix aus dem Ganzen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, den ganzen Tag nur für Excel-Listen zu sitzen, aber wenn man mal einen ganzen Tag in der Produktion verbracht hat, dann ist man doch froh, den nächsten Tag vor einer Excel-Liste zu sitzen. Also irgendwie der Mix aus dem Ganzen, der gefällt mir persönlich am besten. Dass ich da die Abwechslung habe. Und ich hatte immer halt quasi Angst, wenn ich dann nach der Uni, wo ich ja doch auch viele Lehrveranstaltungen hatte, viele verschiedene, dann irgendein Büro sitze oder so, dass mir das halt so langweilig wird. Und in dem, was ich jetzt mache, der wird mir definitiv nicht langweilig. Und das ist halt auch das Schöne daran.
Wie habt ihr das unter euch aufgeteilt?
Die Aufgaben? Ja. Also, um ehrlich zu sein, variiert das auch immer ein bisschen, je nachdem, wie jemand gerade Zeit hat oder was gerade am meisten ansteht. Bis jetzt hatten wir wirklich fast alles immer zu zweit gemacht. Mhm. Also, und dann eher die kleinen Aufgaben aufgeteilt. Also die Produktion war ja bis vor diesem Jahr noch händisch und die mussten wir zu zweit machen, allein schafft man das einfach nicht. Mhm. Und dort während dem Produzieren, was ja dann tagelang gedauert hat, hat man natürlich dann die Zeit genutzt, um irgendwie das Businessmodell weiterzuentwickeln oder neue Ideen zu finden, was verschiedene Bereiche angeht, Produktkooperationen oder Marketing, Schwerpunkte oder was auch immer. Und bis jetzt war es so, dass die Claudia eher für Produktentwicklung, Produktion und Buchhaltung zuständig war und jetzt hat sich das komplett geswitcht irgendwie dadurch, dass die gerade jetzt Mama geworden ist, kann sie halt nicht mehr in der Produktion stehen oder konnte eben bis vor kurzem nicht in der Produktion stehen, also habe ich das dann quasi übernommen und dadurch, dass wir jetzt so ein Problem mit unserem Steuerberater hatten, machen wir jetzt die Buchhaltung auch selber und da sitze ich jetzt auch dabei.
Und du lernst ja gerne Neues.
Genau, ja. Also zuerst dachte ich mir so, Buchhaltung auch noch machen und jetzt bin ich im Endeffekt froh, dass sie das. Also natürlich sage ich das jetzt, weil weil ja nicht nur Negatives dabei sein kann, wenn man einen Steuerberater hat, der einem so reinscheißt. Sorry für den Ausdruck.
Es gibt aber auch ganz viele andere, da muss ich eine Lanze brechen für den Berufsstand.
Genau, aber es ist ja auch gut, wenn man sich zu einem gewissen Grad selber auskennt, weil man dann auch viel besser die Dinge aufbereiten kann oder auch gleich mitdenken kann, wie kann ich das viel einfacher für die Buchhaltung dann machen. Und das haben wir bis jetzt halt nicht gemacht, weil wir einfach nicht wussten, wie es am besten ist und der vorige Steuerberater uns halt das auch nicht mitgeteilt hat, was ja eigentlich ganz wichtig ist, dass da die Kommunikation auch da ist, wie er das gerne hätte, wie es am zeitsparendsten ist, am kostensparendsten. Und leider war das eben nicht so, aber jetzt sind wir dabei, das alles zu lernen.
Du wächst da in ganz viele Bereiche hinein. Na, aber auch das muss doch auch sehr viel an deiner persönlichen Weiterentwicklung vorangetrieben haben. Hast du das Gefühl, du bist da gewachsen, hast an Kraft gewonnen und siehst dich jetzt auch viel stärker, um neue Projekte aufzunehmen? Also bist du stolz auf das, was du geschaffen hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst würde ich das eh schon längst nicht mehr machen. Natürlich ist es zeitweise sehr viel und man hat Ups and Downs und denkt sich manchmal, wie viel Sinn es überhaupt noch macht, das weiterzuführen. Und kann natürlich im Nachhinein sagen, dass manche Dinge besser gewesen wären, vorher gescheiter zu planen oder anders zu machen, aber dadurch, dass man natürlich lernt aus seinen Fehlern, glaube ich, wächst man da schon an der Sache und gewinnt natürlich auch an Selbstbewusstsein in verschiedensten Bereichen, wenn man eben die Erfahrung dann irgendwo hat und weiß, auf was man halt schauen muss und was wichtig ist.
Du bist jetzt sehr zufrieden mit der Situation, obwohl es eigentlich nicht dein Berufswunsch gewesen ist, oder?
Na ja, also ich meine, so einen richtigen Berufswunsch hatte ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Eigentlich hat mich das schon immer interessiert, selber was zu gründen. Und die Claudia eben auch. Also das war recht lustig, dass wir irgendwie so im Hinterkopf hatten, ja, ein eigenes Unternehmen wird uns jetzt auch nicht so stören, aber wir haben jetzt auch nicht eben entweder BWL studiert oder waren jetzt nicht auf Ideensuche, das ist uns eigentlich quasi zugeflogen, sage ich jetzt mal, und dann haben wir es halt eben mit offenen Händen und Armen angenommen und sind jetzt ganz glücklich damit eigentlich.
Der fiktive Businessplan, den ihr entworfen habt in der Lehrveranstaltung, hat der Bestand gehalten?
Habe ich ihn nochmal durchgelesen? Nein, also ja, ich muss sagen, der war im Großen und Ganzen schon so, wie wir es jetzt eigentlich durchgeführt haben. Ja, ja. Also die Details natürlich nicht und vor allem der Zeitplan. Ich glaube, da kann man immer ein paar Jahre dazu rechnen.
Aber davon soll man sich ja eben nicht entmutigen lassen.
Ja, ja.
Gerade das, woran man dann gewachsen ist.
Genau. Aber man muss, genau, das muss schon so sein, dass man sich immer so knappe Zeitfenster setzt, weil ich glaube, sonst wird man gar nicht anfangen damit.
Das kann sein, dass es gut ist.
Wenn man gleich wüsste, die Produktentwicklung dauert mehr als ein Jahr, bis ich die ganzen Analysen für die Zulassung habe, das dauert auch mehr als ein halbes Jahr, bis ich eine Antwort von dem und dem habe. Also wenn man das wüsste, wie lange das alles dauert, ich glaube, dann würde man vielleicht gar nicht anfangen.
Da soll man natürlich nicht zurückschrecken, andererseits für die Finanzierungsplanung etc. Ne? Das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man halbwegs realistisch so weit möglich einzukalkulieren.
Ja.
Wie weit ist denn die Freundschaft gewachsen über die Gründung? Ihr habt in Kopenhagen zusammen studiert, habt jetzt so viel Zeit miteinander verbracht, das muss einen doch auch sehr, sehr eng miteinander zusammenschweißen.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem die Nächte, die wir gemeinsam in der Produktion verbracht haben.
Die Claudia jetzt mit dem Baby verbringt.
Genau, ja, oder Tage, je nachdem. Die hat uns auf jeden Fall auch zusammengeschweißt und wir haben ja Das Coole ist bei uns, glaube ich, dass wir vom Mindset her ziemlich ähnlich sind und von dem her auch immer recht genau wissen, was wir wollen und dann nicht zu unterschiedliche Meinungen haben. Und ich glaube, das hilft auch, irgendwo schneller voranzukommen in manchen Bereichen, bevor man jetzt jedes Thema ausdiskutieren muss und keine Ahnung. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das in manchen Gründungsthemen ein bisschen zurückwirft. Ohne jetzt ein konkretes Beispiel zu haben. Aber ich glaube, von dem her harmonieren wir auch recht gut. Und
also eine glückliche Fügung.
Genau, und wir radeln auch gern, also in der Stadt sind wir mit dem Rad unterwegs und da haben wir dann auch schon...
Ja, du bist mit dem Rad hergekommen.
Ja, genau. so kann man, sage ich jetzt auch einmal, zeitsparend irgendwie das Business vorantreiben und Dinge besprechen, die jetzt durch Corona leider halt nicht mehr so möglich sind, wenn man jetzt nur noch telefoniert und die eher weniger gemeinsame Business-Termine hat. Aber ja.
Wie empfindest du das für dich in der aktuellen Situation?
Ja, beides. Also am Anfang dachte ich mir, oh cool, jetzt kann ich mich endlich mehr auf Marketing und Online-Sachen konzentrieren. Wobei es doch gar nicht so unterschiedlich war zu vorher, dadurch, dass unser Produzent ja die durchgehend offen hatte und wir sowieso schon vorher viel von zu Hause gearbeitet haben, hat sich durch Corona nicht so viel verändert bei uns. Aber jetzt zum Beispiel zu diesem Termin bin ich auch sehr gerne im Rad gefahren, weil ich habe es einfach schön, ist, wieder rauszukommen und nicht nur zu Hause zu sitzen.
In der Tat, ja.
Ja.
Was möchtest du denn gerne noch jetzt schon zum Abschluss anderen Frauen mitgeben, die sich überlegen zu gründen, zum Beispiel jetzt Teilnehmerin bei uns in dem Gründungsprogramm Foundress?
Auf jeden Fall nicht entmutigen lassen. Ich glaube, das ist so eins der Hauptdinge,
Hattest du Punkte,
die man überstehen muss.
An denen du entmutigt warst?
Ich glaube, nicht so viele. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sich eher generell schneller entmutigen lassen als ich, so von der Persönlichkeit her. Mhm. Dass ja, man schon darauf schauen sollte, dass man auch ein gutes Netzwerk hat oder Leute einen unterstützen und wenn nicht, man sich eben auch Hilfe holt, wie zum Beispiel durch euer Founders-Netzwerk. Also das finde ich schon mal super. Es gibt auch zum Beispiel das Female Founders-Netzwerk oder verschiedene andere Förderprogramme, die einem sehr helfen können, die auch uns sehr viel geholfen haben. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, sich immer wieder auch Feedback zu holen. Also einerseits muss natürlich das Grundgerüst stehen und in unserem Fall halt das Grundprodukt, sage ich jetzt mal. Aber man soll nicht zu lang in seinem eigenen Süppchen kochen, bevor man erst andere involviert, weil es doch sehr gut sein kann auch und hilfreich von anderen das Feedback einzuarbeiten.
Meinst du Feedback zum Produkt oder zu den Prozessen?
Alles Mögliche, ja.
Möglichst viel Austausch.
Genau, also am Anfang waren wir auch sehr skeptisch, so, was ist, wenn uns jemand die Idee wegnimmt oder irgendwie, ja, wer zu früh davon Wind bekommen könnte. Und dann hatten wir eben durch diese Förderprogramme, wo wir reingekommen sind, mussten wir quasi irgendwie uns da so outen, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, weil man selbst ist dann doch am meisten motiviert und ich glaube, die Idee ist natürlich immer das Wichtigste und super wertvoll, aber schnell jemanden zu finden, der ihm genau die Idee klaut und es genau so gut durchsetzen und umsetzen würde, wie man selbst, das gibt es dann doch nur sehr selten. Mhm.
Ja. Und jetzt seid ihr ja eigentlich gerade ganz zum Schluss noch mit eurem Produkt so im Handel langsam angekommen, euch zu positionieren. Ist das noch auf Österreich beschränkt oder gibt es das auch schon in Deutschland zu erwerben? Außer wenn wir jetzt Onlinehandel, wahrscheinlich online schon.
Genau, haben. Also online verkaufen wir in der gesamten EU, wobei es doch eher auf den deutschsprachigen Raum beschränkt ist. Im Handel, also wir sind zurzeit in ca. 100 Einzelläden. Und,
in Österreich?
In Österreich, genau, und ein paar teilweise auch in Deutschland. Was für uns auch ein wichtiger Vertriebskanal ist, sind die Unverpacktläden. Also wirklich, wo man lose Ware einkaufen kann und auch von den Werten und von Nachhaltigkeit, Regionalität, wo einfach da die Zielgruppe auch die passende ist.
Empfindet ihr einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? In der Zielgruppe oder generell?
Nicht unbedingt.
Zum Handeln?
Nein. Aber jetzt eben durch die Produktionsumstellung sind wir eben auch fähig, da größere Mengen zu produzieren, was eben vorher nicht der Fall war. Und jetzt gehen wir da auch das langsam an, Handelspartnerschaften einzugehen, wobei man da immer zwiespältig irgendwie ist. Also schon auch wir beide, wie man das machen soll. Weil einerseits ist der österreichische Lebensmittelhandel von drei großen Ketten dominiert und irgendwie möchte man das ja nicht so unterstützen. Ja? Aber andererseits braucht man irgendwo die Volumina, die man halt verkauft, damit man auch davon leben kann oder dass das Businessmodell sich halt rentiert, ohne viel zu viel Aufwand zu haben.
Ja.
Und dadurch, dass unser Produkt doch eher niedrigpreisig ist, so generell gesehen, muss man halt recht viel Stück verkaufen, damit es sich wirklich auszahlt. Von dem her ist es eher schwierig, da rundherum zu kommen.
Ja.
Und ja.
Ja, da wünsche ich euch das, dass sich das auszahlt.
Ja.
Also in ökonomischer Hinsicht, aber auch, dass es in Zusammenhalt untereinander noch so wunderbar weiterläuft. Vielen Dank, dass du mir Zeit genommen hast.
Und Dankeschön für die Einladung.
Danke.
Alles Gute.
So.
Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de/foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!